Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 19. Mai, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Fabio von Witzleben.
Ja, liebe Frau Kneißl, Sie hatten diese Woche wieder einiges zu tun. Sie waren sehr viel unterwegs und ein Highlight dieser Woche war sicherlich Ihr Interview mit Rafael Correa, dem ehemaligen Präsidenten von Ecuador. Er war dort zwischen 2007 und 2017 Präsident des Landes. Das Interview wird dann demnächst auch bei RT erscheinen. Frau Kneißl, was haben Sie diese Woche so alles erlebt und wie war dieses Interview mit dem ehemaligen Präsidenten von Ecuador?
Also der Besuch des ehemaligen Präsidenten war jetzt nicht unbedingt das große Highlight der Woche. Ich habe versucht, seine Anfrage da sozusagen in eine sehr intensive Woche hineinzudrücken. Das ist mir gelungen, Aber wirklich mit einem weiteren Kraftakt. Ich bin in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Omsk geflogen, eine der vielen ehemaligen Hauptstädte Russlands, in gewisser Weise auch die Hauptstadt Westsibiriens. Ich kam dort an, 3 Stunden Zeitverschiebung, hatte eine Tagung, war eigentlich körperlich ziemlich, sehr, sehr erschöpft, habe das dann irgendwie geschafft. Die Organisation war nicht, weiß Gott wie gut, aber das Büro des Gouverneurs, der ein sehr tüchtiger und seriöser Herr ist, hat mir dann geholfen, das Beste draus zu machen. Und ich bin dann nach dieser Konferenz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder nach St. Petersburg retour geflogen. Mitternacht am Flughafen, 7.30 Uhr hier gelandet. Um 10 Uhr hatte ich Rafael Correa und seine Leute bei mir im Büro. Und er hatte, glaube ich, seit 2018 diese Talkshow Conversando con Correa, lebt aber in Belgien. Er hat politisches Asyl in Belgien gehalten. Es wird ihm in Ecuador manches zum Vorwurf gemacht. Das kann ich nicht einschätzen. Aber vielleicht nur zur Erinnerung an unsere Zuhörer. Vor einigen Wochen stürmte die ecuadorianische Polizei unter sehr, sehr fragwürdigen Argumenten die Botschaft Mexikos, wo sein ehemaliger Vizepräsident auch um Asyl angesucht hat. Also da ist sozusagen in einem Botschaftsasylstatus. Die Botschaft wurde gestürmt, also schwerste Verletzung von Völkerrecht, der Wiener Diplomatenkonvention. Und sein ehemaliger Vize wurde dann in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht in Quito. Das sind die innenpolitischen Verhältnisse Ecuadors, die ich nicht beurteilen kann. Aber er selbst lebt seit 2018 mit seiner Familie, Mitarbeitern, Bodyguards in Belgien und reist eben regelmäßig in die Russische Föderation. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber er war dann etwas erstaunt, über meinen Werdegang der letzten 4 Jahre zu hören, weil ja bekanntermaßen ab dem Zeitpunkt, ab dem ich für RT beispielsweise im Mai, Juni 2020 tätig war, damals auf Artikel Honorarbasis, hatte ich gewaltige Probleme. Und offenbar hat dann Correa in Belgien diese Probleme nicht oder haben andere Leute, die in Deutschland für RT tätig sind, diese Probleme nicht. Da bin ich in gewisser Weise ein Lieblingszielscheibe der europäischen Parlamentarier und anderer. Aber wie dem auch sei, wir haben auf Spanisch teilweise konversiert, aber mein Spanisch ist jetzt etwas eingeschlafen im wahrsten Sinne des Wortes, sodass ich, er stellte die Fragen auf Spanisch, ich beantwortete sie, was immer ging, auf Spanisch, dann schwang ich mich hinüber wieder auf Englisch, was mir leichter von der Zunge fällt, auch im Zustand der körperlichen Erschöpfung, wie an jenem Mittwochmorgen. Aber wir unterhielten uns über alles und jedes. Er war dann etwas erstaunt, dass ich ihm versuchte zu erklären, dass in Russland ein höherer Grad an akademischer Freiheit besteht als in Deutschland oder Österreich. Ich weiß nicht, in welchem Umfang er sich in Belgien an Universitäten bewegt, aber ich traue mir dieser Einschätzung zu, weil ich doch sehr viel sowohl in Deutschland als auch in Österreich universitär tätig war und hier ist einfach eine ganz andere Rede- und Denkfreiheit, ganz besonders auch in St. Petersburg.
Und das Interview wird dann in den nächsten Wochen auf RT erscheinen, vermutlich, oder?
Ja, ja, na sicher. Der Aufwand war ja nicht sozusagen jetzt nur als Höflichkeitsbesuch. Wir haben dann hier noch ein kleines Essen organisiert. Also ich mache das dann meistens wirklich so selbst gestrickt. Also bringe Geschirr und Besteck von zu Hause mit und haben ein kleines Essen hier organisiert in unserem Büro und uns danach dann noch über Verschiedenes unterhalten. Also es war dann im Nachgespräch ein netter Gedankenaustausch. Seine Stoßrichtung in unserem Gespräch ging natürlich auch wiederum, warum die böse Rechte in Europa solche Siege feiert. Ich habe dann versucht zu erklären, dass jedes Land seine eigene Rechte hat und diese verschiedenste Zugänge haben. Also mich interessiert herzlich wenig, was die AfD heute tut oder macht. Ich habe und möchte keine Kontakte zu irgendeiner politischen Partei haben. Aber was ich beobachten konnte im Fall Österreichs, ist, dass hier einfach ein starker Revanchismus da ist, im Sinne von lange ausgeschlossen, lange gemieden und sozusagen ran an die Futtertöpfe auch. Ja?
Ja, das heißt, er ist einfach noch ein klassischer Linker, der gegenwärtig das als Bedrohung sieht, dass die sogenannten rechten Parteien wie die UKIP in UK oder die FPÖ in Österreich, AfD in Deutschland jetzt möglicherweise bald auch in Regierungsverantwortung kommen werden. Da wissen wir, dass da sicherlich auch viel mediales Framing mit dahinter steht. Frau Kneißl, sind wir mal in freudiger Erwartung auf dieses Interview und auf noch freudigere Erwartung dann auf den 4. Juni, wenn ich dann auch endlich nach Russland kommen werde, wir uns dort das erste Mal sehen werden und dort dann gemeinsam zum Economic Forum, am Economic Forum in St. Petersburg teilnehmen werden. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne einsteigen mit dem politischen und geopolitischen Geschehen diese Woche, denn es kam diese Woche zu einem Anschlag auf den im September gewählten slowakischen Premierminister Robert Fico. Die Tat ereignete sich, als Robert Fico nach einer Sitzung des slowakischen Kabinetts sich an die Öffentlichkeit wandte. Daraufhin fielen laut Augenzeugen nach 5 Schüsse auf den slowakischen Premierminister. Fico sei dann mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen worden und die Operation verlief dort wohl gut. Er befindet sich aktuell nicht mehr in einem lebensbedrohlichen Zustand. Er wird jedoch, das ist schon mal klar, in den nächsten Wochen und Monaten nicht mehr sein Amt als Premierminister ausüben können. Und ja, der festgenommene Tatverdächtige, der soll da jetzt laut einem Bericht verschiedener Nachrichtenagenturen als Schriftsteller tätig gewesen sein. Und die Waffe, mit der er mehrere Schüsse auf den Ministerpräsidenten abgefeuert hat, die befand sich wahrscheinlich legal in seinem Besitz. Er soll auch Unterstützer der oppositionellen Partei Progressive Slowakei sein. In einem ersten Verhör sagte er, dass er unzufrieden sei mit der Politik Ficos, mit der Außenpolitik. Fico war oder ist ja für seine kritischen Positionen im Ukraine-Krieg bekannt. Er hatte angekündigt, dass es unter ihm keine Waffenlieferungen an die Ukraine geben werde. Er setzte sich auch als einer der ganz wenigen Führungspersönlichkeiten in Europa für eine Aufarbeitung der Corona-Zeit ein und hat auch bekundet, den WHO-Pandemievertrag nicht unterschreiben zu wollen. Und ja, auch der russische Präsident Wladimir Putin hat sich schon geäußert über den Anschlag auf Fico. Er sagte, ich kenne Robert Fico als einen mutigen und willensstarken Mann. Ich hoffe sehr, dass diese Eigenschaften ihm helfen werden, diese schwierige Situation zu überstehen. Ja, Frau Kneisel, was sind denn Ihre Gedanken zum Anschlag auf Robert Fico und halten Sie es für möglich, dass dahinter womöglich ein staatlicher oder auch nicht staatlicher Auftraggeber steht?
Nein, ich glaube, Letzteres kann ich relativ klar mit Nein beantworten. Also als einer von diesen sogenannten einsamen Wölfen, die wir ja auch aus der Islamistenszene kennen, also Personen, die sich selbst radikalisieren. Und ich würde sagen, hier ist auch der große Knackpunkt, weil, wenn ich hier ein wenig persönlich werden darf, ich selbst habe erhalten und erhalte bis heute die widerlichsten Morddrohungen aus Deutschland oder Österreich, die mich auch erreichten, also die zum Beispiel die Präfektur auch in Frankreich erreichten, in dem Departement, wo ich damals lebte. Die wurden zumindest damals von der Präfektur dort ernst genommen und die haben dann diese Absender kontrolliert. Aber in Österreich wurde das in keiner Weise ernst genommen. Und ich persönlich, ja, hatte jetzt auch nicht eine so... hatte keine besondere, sozusagen, ich habe mir immer gesagt, es ist widerlich, was mir da zukommt, telefonisch, was in Netzwerken und so weiter von sich gegeben wird, was in den Chatrooms der Zeitungen, wie Krone, Standard, Presse bis heute stehen darf, also diese Dinge wurden ja auch nie gelöscht. Ich habe eine Sammlung anlegen lassen und hat mein Jus-Student geholfen, der sich sehr engagierte und wir haben das alles einer Anwaltskanzlei übermittelt, dem wurde nie nachgegangen. Und ich habe zu diesen Morddrohungen mir grundsätzlich immer wieder gesagt, das sind Verrückte, die werden aber nicht aus ihren Sofas oder hinter ihren Computerbildschirmen aufstehen und eine Waffe in die Hand nehmen und zur Tat schreiten. Ja, das war eigentlich immer so meine persönliche Einschätzung. Was mir ja mehr zum Verhängnis wurde, war Arbeitsverbot, Bankkonto nicht zu haben und so weiter. Deswegen wurde ich ja letztendlich gezwungen, auch den EU-Raum zu verlassen, beziehungsweise gab es ja auch diese Aufforderung seitens der französischen Behörden und so ging ich in den Libanon bekanntermaßen. Aber der Knackpunkt an diesem Attentat ist für mich, dass viele Personen des öffentlichen Lebens diese Form von Morddrohungen erhalten. Robert Fico hat auch darauf hingewiesen, Anfang April gesagt, also es spitzt sich immer mehr zu, es entsteht ein Klima der Gewalt und er nannte auch einige Redaktionen namentlich, wie SME und andere. Die Redaktion SME kenne ich zufälligerweise, weil ich vor vielen Jahren, ich glaube es ist 20 Jahre her, für die selbst einmal schrieb, für einen Hungerlohn, aber die sind sozusagen alle sehr in diese antirussische Richtung. Und die Berichterstattung, ob im englischsprachigen Raum oder im deutschsprachigen Raum, war ja dann folgende. Er hat ja selbst daran Schuld, weil wer die Ukraine nicht unterstützt, wer ein Freund Putins ist, dem geschieht ja ganz recht, wenn er angeschossen oder gar erschossen wird. Und das ist das Klima, in dem sich derartiges abspielt. Mich erinnert das ein wenig an, nicht ganz vergleichbar, aber an das Attentat, das tödlich ausging gegen den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin 1995. Auch damals wurde Rabin mehr oder weniger zum Abschuss freigegeben und er wurde ja ermordet von einem israelisch-jüdischen Extremisten, der dann von der Rechten Israels zum Nationalheld, zum Freiheitskämpfer hochstilisiert wurde. Und nicht ganz unähnlich verläuft dies gegenwärtig in der Slowakei. Und sollte ich beispielsweise Opfer eines wirklichen Anschlags, eines physischen und nicht nur eines digitalen Anschlags werden, zu dem ja immer wieder aufgefordert wurde, dann wäre die Berichterstattung wahrscheinlich ähnlich.
Ja, und auch in Deutschland hat jetzt der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck diesen Anschlag schon instrumentalisiert und ihn indirekt in Verbindung mit der AfD gebracht, was natürlich erstmal nach aktuellem Stand eine unbewiesene Falschbehauptung ist. Aber so sieht man eben, wie derartige Ereignisse immer für die eine oder die andere Seite dann instrumentalisiert werden. Und ja, auch der slowakische Innenminister hat sich schon geäußert und er hat gesagt, ich zitiere ihn einmal, aus dem, was passiert ist, aus dem Hass, den viele Menschen gesät haben, ist heute ein Sturm entstanden und jetzt stehen wir praktisch am Rande eines Bürgerkrieges. Also er sieht da tatsächlich bürgerkriegsähnliche Zustände jetzt im Zuge dieses Attentats auf die Slowakei zukommen. Was auf jeden Fall Tatsache ist, dass jetzt zunächst ein Premier außer Kraft gesetzt worden ist, der sicherlich, was die außenpolitischen Aktivitäten des Landes angeht, doch sehr viel spannende Ansätze verfolgt hat. Ja, welche Bedeutung hat das denn jetzt für die weiteren Entwicklungen des Landes? Denn er wird ja jetzt für die nächsten Monate auf jeden Fall dieses Amt nicht ausführen können. Und wie schätzen Sie da auch da die Aussage eines slowakischen Innenministers, dass die Slowakei nun am Rande eines Bürgerkrieges steht? Das ist dann wohl doch etwas zu viel des Guten, oder Frau Knäschel?
Ich kann das wirklich nicht einschätzen. Ich kenne die Slowakei grundsätzlich ein wenig, ich darf sagen, ich habe die letzten 20 Jahre das Land relativ oft besucht. Ich kenne auch die Region, wo das Attentat erfolgte. Er liegt ja in im Krankenhaus von Banica Bystrica, wenn ich mich recht erinnere. Und sein kleiner Ort in der Mittelslowakei. Und ich habe als Ministerin meine erste Dienstreise auch nach Bratislava gemacht. Das war ein Novum. Mir wurde damals vorgeworfen, ich würde mich da jetzt sozusagen ausrichten an die Visegrad-Staaten, die ja in sich auch nicht mehr diese Kohärenz haben, sondern es war für mich einfach nur ein Symbol setzen, nicht Berlin, nicht Bonn, nicht Brüssel, nicht Berlin, nicht Bern, nicht Brüssel, sondern jene Nachbarstadt-Hauptstadt zu besuchen, die die nächstgelegene ist. Und das sind von Wien knappe Stunde mit dem Zug. Ja. Ich habe also damals mit der Regionalbahn bin ich gefahren, nicht aus klimapolitischen Gründen, sondern ja. Dann fuhren alle mit der Bahn, weil es schick war und weil man dann einen ganzen Tross mitnahm. Jedenfalls, ich wage zu behaupten, dass ich die Slowakei ein wenig kenne und das Land immer wieder bereist habe. Es ist wirklich nahegelegenes, sozusagen, es verbindet uns geschichtlich so viel und Pressburg, wie es ursprünglich hieß, war ja die ungarische Krönungsstadt. Also das Verhältnis Slowakei-Ungarn ist auch ein historisch sehr, sehr belastetes. Und ich war viel auch in Ungarn in meinen Jugendtagen und habe diese vielen Probleme ein wenig immer wieder beobachtet und auch über bekannte Freunde mitgelebt. Ich würde sagen, so seit Beginn der 1990er Jahre. Die Slowakei ist zerrissen, wie so manches mitteleuropäisches Land. Und das hat jetzt nichts nur mit der Geschichte der vielen Volksgruppen zu tun. Das ist jetzt nicht nur die Dimension Ungarn, Slowakei, Tschechien, Slowakei, also diese relativ elegante Scheidung, die zwischen diesen beiden Staaten der Tschechoslowakei, also mit dem Zerfall erfolgte. Inwieweit die Slowakei jetzt am Rande des Bürgerkriegs steht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht dort. Aber dass ein Sumpf in dem Land ist, ähnlich wie in Österreich, ja, das ist da sind sich diese beiden Staaten sehr, sehr ähnlich und hat vielleicht auch mit dieser starken historischen und geografischen Nähe zu tun und eine Mentalität. Es ist vielleicht auch in Erinnerung zu rufen, dass Robert Fico zurücktreten musste vor, ich weiß jetzt nicht, wie vielen Jahren es ist, müsste jetzt 5, 6, 7 Jahre her sein, Es war damals ein ungeklärter Fall eines Mafiamordes, einer regelrechten Hinrichtung eines Journalisten und seiner Verlobten, der offenbar recherchierte im Umfeld mafiöser Strukturen in der Slowakei. Was da genau erfolgte, was der Hintergrund war, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles Eierkuchen wäre in der Slowakei, aber wo ist das der Fall? Wir haben ein tief zerrissenes Land Deutschland, wo das alles noch viel schwerer ins Gewicht fällt, weil wir einfach vom demografisch und wirtschaftlich vom Giganten Europas sprechen, ja, der Koloss, der wankt. Und das ist dort alles viel, viel besanter, wenn manches aufbrechen sollte. Die Slowakei ist da ein Mikrokosmos. Aber wie es weitergehen wird, natürlich ist Premier Robert Fico jetzt einmal für mehrere Monate außer Gefecht gesetzt. Wird wahrscheinlich auch seine höchstpersönliche Entscheidung sein, wie er sich das dann noch antun will, ob er jetzt sagt, jetzt erst recht kämpfe ich oder ich will überleben, ich will mich auskurieren oder ich will, das weiß ich nicht, das ist seine ganz persönliche Entscheidung. Nur ein Satz dazu noch, als ich mein Ministeramt antrat, überlegte ich mir das eine Woche und ich wusste, dass ich sehr, sehr viel aufgeben würde von dem, was ich mir erarbeitet hatte. Und ich wusste, dass es danach schwer werden würde, zumal ich auch mit keiner politischen Partei verbunden war und daher nicht darauf zählen konnte, dann ein Parlamentsmandat oder Sonstiges zu bekommen. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte ja nur meine Firma weiterführen und musste dann einsehen, nach dem Zerfall der Regierung, dass ich keine Aufträge mehr hatte und dass mir das Leben verunmöglicht wurde. Den Rest kennen wir. Im Fall von Robert Fico kommt jetzt dazu dann wirklich die große Frage, wer tut es sich noch an, seinem Land politisch zu dienen? Wer tut sich das an?
Ja, das wird jetzt spannend zu beobachten sein, wer da womöglich erstmal dieses Amt übernehmen wird für die Zeit, in der Fico schlicht und ergreifend nicht in der Lage sein wird. Ja, Frau Kneißl, lassen Sie uns noch auf ein weiteres spannendes Ereignis zu sprechen kommen. Denn auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping war der russische Staatspräsident Wladimir Putin diese Woche Donnerstag und zum heutigen Tag unserer Aufzeichnung am Freitag zu einem Staatsbesuch in China. Es war der erste oder ist der erste Auslandsbesuch von Putin nach Beginn seiner fünften Amtszeit als Präsident Russlands. Putin wurde in Peking pompös von Xi empfangen. Es war offensichtlich, dass China dem Besuch sehr viel Bedeutung beimisst. Und ja, die Beziehungen der beiden Länder, die sind immer enger geworden jetzt seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. 40% der russischen Importe kommen mittlerweile aus China und die Währung, die Russland am meisten für den Außenhandel benutzt, ist der chinesische Yuan. Ja, im Vorfeld des Besuches gab Putin einer chinesischen Nachrichtenagentur ein Interview, darin sagte er, heute haben die russisch-chinesischen Beziehungen den höchsten Stand in der Geschichte erreicht und werden trotz der schwierigen Lage in der Welt weiter gestärkt. Und auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte der chinesische Präsident, in der heutigen Welt wütet immer noch die Mentalität des Kalten Krieges. Einseitige Hegemonie, Blockkonfrontation und Machtpolitik stellen eine direkte Bedrohung für die gesamte Welt und die Sicherheit aller Länder dar. Ja, und der russische Präsident erwiderte und sagte, dass die Partnerschaft seines Landes mit China auf den multipolaren Realitäten und dem Völkerrecht basiere und sie sei einer der wichtigsten und stabilisierendsten Faktoren auf der internationalen Bühne. Ja, Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn diesen ersten Besuch des russischen Präsidenten in seiner neuen Amtszeit und wie bedeutsam ist er für die Weltpolitik, Frau Kneißl?
Die beiden Präsidenten haben einander über 40 Mal bereits getroffen. Also es war der Antwortbesuch auch auf den sehr, sehr großen und wichtigen Besuch des chinesischen Staatspräsidenten nach dessen Wiederwahl. Ja, also da kam sozusagen auch, sein erster Weg führte ihn nach Moskau und nicht jetzt nach Washington oder Brüssel oder Berlin, sondern es war eben auch Moskau. Und Gegenstand der Gespräche ist für beide die Bearbeitung, die Entstehung, die Begleitung dieser multipolaren Weltordnung, wobei zweifellos auch unterschiedliche Zugänge zu manchen bestehen, wobei zweifellos China natürlich auch ein Interesse hat, Balance zu halten in verschiedensten Dingen, weil der US-Markt ist da und es hat sich aber jetzt hier auch interessanterweise, aber es ist ein wirklich dämliches Timing aus Washington, nämlich 100% Strafzölle auf chinesische Elektroautos einzuheben, just zu dem Besuch von Wladimir Putin. Also vielleicht, ich kann jetzt auch nur Hypothese stricken aus aller Ferne, vielleicht gibt es jetzt auch Neuüberlegungen auf Seiten der wirtschaftlichen Akteure in der Volksrepublik China zu sagen, der US-Markt ist zwar ein wichtiger, aber wir merken, wie unvernünftig und wie irrational hier gehandelt wird. Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern die des chinesischen Außenpräsidenten Wang Yi, der eben in Reaktion auf diese Strafzölle sagte, die haben alle Vernunft verloren in Washington. Also es ist so vieles im Umbruch und da ist diese Konstante fast Peking-Moskau ein, wirkt fast beruhigend, wirkt wie eine konstante Achse, die so manchen Stürmen standhält. Und man sieht eigentlich an den Bildern, an der Körpersprache, auch wenn ich so sagen darf, an der Musikauswahl, wie vertraut hier das Verhältnis ist. Weil ich habe hier ein Video gesehen, ich habe es auch auf meinen Kanal gestellt. Es wurde so protokollarisch werden natürlich die Hymnen gespielt, aber in dem Fall wurde zusätzlich zur Hymne auch noch die bekannte Melodie der Moskauer Nächte gespielt. Und das war wirklich sehr, sehr sympathisch zu sehen, wie hier miteinander umgegangen wird. Also mit einem hohen Grad an Vertrautheit und außerprotokollarischen Gesten. Wladimir Putin hat heute früh, also Freitag, auch eine in Harbin eine orthodoxe Kirche besucht, eine Ikone zum Geschenk gemacht. Er hat Kriegerdenkmäler auch besucht und er hat meines Wissens nach eigentlich zum ersten Mal seit langer Zeit auch im Ausland genächtigt, weil wenn wir uns erinnern, seines Husarenrittes nach Abu Dhabi und Riad, also er hat zwei Staaten an einem Tag besucht und flog sozusagen nach 18 Stunden intensivster Besuchsdiplomatie in den Emiraten und in Saudi-Arabien wieder retour nach Moskau. Aber hier in dem Fall war es sozusagen ein Übernachten in China, weil ja auch von den ach so tollen Experten in Berlin, Wien, Brüssel immer wieder behauptet wird, der russische Präsident würde sich nicht raustrauen aus Russland und sei isoliert und da würden so viele Ängste schweben, dass ich glaube, mit all dem wurde auch diesen seltsamen Einschätzungen entsprechend die Stirn geboten.
Ja, und Organizer, Sie haben es jetzt gerade schon auch angesprochen. Kurz vor dem Besuch von Wladimir Putin in China hat die US-Regierung am Dienstag eine massive Erhöhung der Einfuhrzölle auf zahlreiche Produkte aus China bekannt gegeben, unter den Waren, die von diesen höheren Einfuhrzöllen betroffen sind dabei E-Autos, Halbleitern und Solarzellen. Bisher wurden auf chinesische Elektroautos an den US-Grenzen Einfuhrzölle von 27% ihres Wertes erhoben. Jetzt steigt dieser Zollsatz auf 100%, was beinahe eine Vervierfachung ist. Das Weiße Haus erklärte, die neuen Maßnahmen dienten dem Schutz der amerikanischen Arbeitnehmer und Unternehmer. Laut US-Präsident Biden sind die Maßnahmen eine Reaktion auf jahrelange unfaire Handelspraktiken Chinas. Und auch China hat schon auf die Ankündigung reagiert und mitgeteilt, man werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Rechte zu schützen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte dazu, China lehnt die einseitige Einführung von Zöllen ab, die gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen, und wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine legitimen Rechte zu schützen. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn jetzt diese Verhängung von Strafzöllen von bis zu 100% ein? Was erhofft sich die amerikanische Regierung damit, und wie glauben Sie, wird jetzt China darauf reagieren, und was bedeutet es vielleicht auch für die Wirtschaft Chinas? Wird die darunter leiden? Wird das Konsequenzen haben? Oder wird man das locker absedern können?
Es ist Protektionismus in allerhöchsten Umfang. Ja. Also wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, dass die USA, dass die Europäische Union jeweils für sich in Anspruch nehmen, die Marktwirtschaft erfunden zu haben und in Ehren zu halten. Also das tut weder die EU noch tun das die USA. Sie schützen auf teilweise sehr perfide Art und Weise ihre Märkte. Wir haben ja auch in der Vergangenheit über die mittlerweile eigentlich halbtote WTO, die World Trade Organization, hier verschiedenste Streitereien zu schlichten gehabt, vor allem zwischen der EU und den USA, wenn es um diverse Strafzölle beispielsweise im Stahlsektor ging. Wie die Volksrepublik darauf jetzt reagieren wird, werden wir sehen. Ich nehme an, die überlegen sich das ganz genau. China ist nicht ein Akteur, der sich jetzt selbst in beide Knie schießt, wie das die Europäer gerne machen, sondern die werden hier entsprechend agieren. Also es ist jetzt nicht nur eine bilaterale Aktion Washington-Peking, sondern ich nehme an, es wird auch die deutsche Industrie, die sowieso im Wanken begriffen ist, daran Schaden nehmen.
Frau Kneißl, und wir müssen auch noch über die Situation im Gazastreifen zu sprechen kommen, denn israelische Einheitstruppen sind jetzt am Montag tief in die Ruinen am Nordrand des Gazastreifens vorgedrungen, um Hamas-Kämpfer, die sich neu formiert haben, zu bekämpfen. Währenddessen sind jetzt im Süden Panzer und Truppen über eine Autobahn in Richtung Rafah vorgestoßen. Berichten zufolge sind dabei palästinensische Zivilisten auf der Suche nach Sicherheit in Panik geraten. Anwohner berichteten, dass die israelischen Luft- und Bodenbombardements verstärkt wurden und Panzer der israelischen Armee die wichtige Nord-Süd-Straße abgeschnitten haben. Sowohl im Norden als auch im Süden toben einige der heftigsten Kämpfe seit Wochen. Die israelischen Operationen haben in dem an Ägypten grenzenden Rafah einen wichtigen Grenzübergang für Hilfsgüter geschlossen. Humanitäre Organisationen berichten, dass dies die ohnehin schon katastrophale Lage noch verschlimmert hat. Hunderttausende Menschen sind erneut auf der Flucht. Etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens hat in Rafah Zuflucht gesucht, nachdem Israel im Oktober die Evakuierung des nördlichen Gazastreifens angeordnet hatte. Und ja, auch die Gesundheitsbehörde des Gazastreifens appellierte an internationalen Druck, den Zugang über die südliche Grenze wieder zu öffnen, um Hilfsgüter, medizinische Versorgung und Treibstoff für Generatoren und Krankenwagen einzulassen. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf die Lage und die zugespitzte, sich weiterhin eskalierende Situation, vor allen Dingen mit Blick auf Rafah?
Und nur mal mit Entsetzen. Und die einzige Stimme der Vernunft, die sich hier meldet, das ist die Regierung Südafrikas. Es gab gestern am Donnerstag eine neue lange Verweisung der verschiedensten Anklagepunkte gegen Israel. Und zur Erinnerung für uns alle, das südafrikanische Außenministerium, das ja von Israel und von einigen anderen als Handlanger, als Sprecher der Hamas beschimpft wurde. Es ist allein Südafrika, es haben sich eine der anderen Staaten, glaube ich, hat sich angeschlossen, ich glaube auch Nicaragua. Brasilien ist dabei, das zu überlegen, sich dieser Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof anzuschließen, weil hier einfach alles, was die Menschheit in den letzten 200 Jahren an Rechtsgrundlagen geschaffen hat in der Kriegsführung, zerstört wurde. Es gab nie in den letzten Jahrzehnten einen Krieg, der mit einer derartigen Brutalität und mit einer derartigen Verachtung für alle Menschlichkeit geführt wurde. Wo bleiben hier die Stimmen aus Berlin und Brüssel? Wo bleiben hier die Sanktionen gegen Israel? Der Eurovision-Song Contest von letzten Samstag war ja nur ein kleiner Spiegel an Demonstrationen und an der Frage, inwieweit soll hier eine israelische Mitwirkung, übrigens die Sängerin Eda Galan ist ursprünglich Russin oder Ukrainerin, die in Russland gelebt hat. Also das sind ja alles nur Splitter in einem sehr, sehr morschen Gebälke, das sich internationale Gemeinschaft nennt. Und wir sind alle weit weg. Ja, wir können auch nur Videoclips, die noch von Privatpersonen gemacht werden, wir können auch nur die Zahlen zitieren. Aber die Zehntausenden toten Kinder, die Zehntausenden verwaisten Familien, die Tausenden von Kindern, die ohne jegliche Anästhesie operiert, unter Anführungszeichen, wurden, das ist ja alles nicht mehr vorstellbar. Dass humanitäre Konvois beschossen werden, dass sich Mitglieder der israelischen Regierung hinstellen und mittlerweile sehr, sehr klar sagen, nicht mehr hinter vorgedeckter Hand, es geht darum, to flatten Gaza, Gaza dem Erdboden gleich zu machen. Und die Bilder sind ja auch derartige. Also die Bulldozer planieren das, was eben an Ruinen übrig geblieben ist. Und hier herrscht großes Schweigen seitens der Staatengemeinschaft, mit der Ausnahme Südafrikas und einiger anderer. Und der etwas hilflos nur Generalsekretär, der seit 7. Oktober vergeblich seine Stimme erhebt und weil er seine Stimme erhob, ja auch von Israel diffamiert wurde und zum Rücktritt aufgefordert. Also was wir in Gaza erleben und vielleicht auch zur Erinnerung, weil wir das letzte Woche nicht bei unserem Gespräch hatten, es gab eine in der UNO-Generalversammlung eine sehr, sehr klare Abstimmung, den Staat Palästina in die UNO aufzunehmen. Mhm. Es gibt schon sehr, sehr lange ein Verlangen danach. Es gab eine klare Mehrheit dafür. Natürlich sind die USA dagegen. Natürlich sind auch Staaten wie Österreich und einige andere, die also hier keine Position ergreifen im Sinne dessen, was mal eine österreichische Außenpolitik war. Hier sind verschiedenste Nebenschauplätze, aber das Morden und diese grenzenlose Gewalt, die sich seit Israels seit dem Gazastreifen nicht derzeit seit Monaten abspielt, macht einen einfach nur mehr stumm.
Hm. Ja, und da gibt es auch neue Entwicklungen aus den USA, denn die USA glauben nicht, dass Israel einen entscheidenden Sieg über die Hamas im Gazastreifen erringen kann. Das sagte jetzt der stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell, er sagte, ich zitiere ihn einmal, ich denke, dass wir in mancher Hinsicht um die Theorie des Sieges ringen. Wenn wir den israelischen Führern zuhören, dann sprechen sie meist von einem umfassenden Sieg auf dem Schlachtfeld, einem totalen Sieg. Das sagte Campbell am Montag auf dem NATO-Jugendgipfel in Miami. Er sagte weiter, ich glaube nicht, dass wir das für wahrscheinlich oder möglich halten. Er räumte dabei auch ein, dass es zwischen den USA und Israel unbestreitbare Spannung wegen Israels andauerndem Angriff auf Rafah gibt. Rafah sei mit Flüchtlingen überfüllt, die gemäß den Evakuierungsanweisungen der israelischen Armee aus dem nördlichen Teil der palästinensischen Enklave geflohen sein. Ja, Frau Kneißl, das heißt die USA, Sie hatten das jetzt auch schon das ein oder andere Mal hier in unserem Podcast betont, die betonen immer mehr, dass sie sich von der israelischen Führung und vor allen Dingen dessen Bemühungen in Rafah distanzieren. Ist das jetzt quasi ein weiterer Beleg dafür, dass die USA womöglich in absehbarer Zukunft Israel nicht mehr sowohl militärisch, wie das jetzt schon der Fall war, als auch politisch unterstützen werden? Wie schätzen Sie das ein?
Netanyahu Reaktion auf die Ankündigung Präsident Bidens, Waffenexporte zu kürzen, gesagt, das ist uns völlig egal, wir kämpfen bis zum letzten Mann und wir brauchen auch nicht die US-Militärunterstützung. Also das war die sehr klare Aussage von Netanyahu vor 2 Wochen. Es wurde sehr, sehr stark in der internationalen Analystengemeinde vor 2 Wochen, 3 Wochen diskutiert, was bedeutet das, diese Distanzierung Washingtons von Israel. Und Ergebnis ist eigentlich eine massive Radikalisierung Israels auf allen Ebenen. Natürlich gibt es noch Proteste gegen die Regierung Netanyahus und es gibt Israelis, die mit allem nichts zu tun haben wollen. Aber ich würde sagen, dass das Ganze wird immer mehr zu einer modernen griechischen Tragödie, wo am Anfang auf dieser am Ende auf dieser Bühne es nur mehr Tote geben wird, weil die Lage so verfahren ist, weil Netanyahu und seine Kumpanen mit der Unterstützung derzeit vor allem Deutschlands, Österreichs, auch Ungarns sozusagen sich weiterhin eine Art moralische Rückendeckung holen gegen alles, was in irgendeiner Weise palästinensisch-arabisch ist, vorgehen. Und dieser totale Sieg, von dem Netanyahu spricht, die totale Vernichtung der Hamas, die natürlich nicht möglich ist. Ja, das sagt ja nicht nur der von Ihnen zitierte Herr, das sagt jeder, der sich ein wenig in der Region auskennt, das sagt jeder, der ein wenig einen historischen Blick in Partisanenkriege hat. Und das ist in gewisser Weise auch ein Partisanenkrieg, der sich abspielt unter modernen Vorzeichen. Hier ist es noch zu keiner Einsicht gekommen und die Zahl der israelischen Opfer wächst ja auch für israelische Verhältnisse relativ hoch. Wir haben mittlerweile über 630 israelische Soldaten, die ums Leben gekommen sind, zuletzt vor einigen Tagen durch Friendly Fire. Also da wurden, glaube ich, 5 oder 8 israelische Soldaten von ihren eigenen Kameraden erschossen, weil diese wiederum sie für Palästinenser gehalten hier hatten. Also die Lage ist so etwas von vertraxt und grauenhaft, dass wir eigentlich auch in unserem Podcast regelmäßig darüber sprechen müssen. Wir können das nicht auslassen. Ja, es vertieft sich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand unserer Zuhörer davon gelangweilt ist, aber wir müssen regelmäßig über die Hölle von Gaza zumindest ein paar Worte finden, weil es weder die Berliner Regierung schafft, noch irgendein Medium innerhalb der EU, mit der Ausnahme der Franzosen. Die berichten relativ balanciert und relativ viel, aber ansonsten sehe ich in meiner täglichen Lektüre kaum eine korrekte Berichterstattung.
Mhm. Ja, es wird ähnlich wie auch im Ukraine-Krieg dieses Thema verschwiegen und in der Berichterstattung doch, sage ich mal, sehr nah auch an den Regierungsnarrativen sich orientiert. Deswegen denke ich, ist es umso wichtiger, dass wir hier in unserem kleinen Widerstandspodcast, Frau Kneißl, dieses Thema Woche für Woche auch behandeln, denn es ist die Hölle in Gaza, die verdient ihre Aufmerksamkeit von uns Journalisten. Deswegen werden wir auch selbstverständlich nächste Woche wieder darüber zu sprechen kommen. Und ja, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcast blicken wir noch einmal nach Moskau, denn dort hat der russische Präsident Wladimir Putin Andrei Belousov für das Amt des Verteidigungsministers ernannt. Sein Vorgänger Sergei Shoigu, der das Amt seit 2012 innehatte, der wird nun zum Sekretär des Sicherheitsrates ernannt. Belousov war in den vorherigen Regierungen als stellvertretender Premierminister tätig und er agierte zu verschiedenen Zeiten auch unter anderem als Wirtschaftsberater von Präsident Wladimir Putin oder auch als Minister für wirtschaftliche Entwicklung in Russland. Er ist also kein Unbekannter in Russland. Im Westen wiederum wird diese Neubesetzung dahingehend interpretiert, dass gesagt wird, dass der Krieg in der Ukraine nun noch kriegerischer wird. Es ist mit einer weiteren Eskalation zu rechnen, so zumindest in den einschlägigen Gazetten hier bei uns in Deutschland zu lesen. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diese neue Besetzung dieses wirklich wichtigen Posten des Verteidigungsministers in Russland?
Eine der Reaktionen, die man in fast allen westlichen Medien las, war, Russland stelle jetzt völlig auf die Kriegswirtschaft um, indem man eben einen Ökonomen zum neuen, ich zitiere jetzt westliche Medien, Kriegsminister gemacht habe. Und das war an sich der wesentliche Grundtenor, den ich so sah. Meine Einschätzung ist folgende. Präsident Putin hat zweifellos hier die russische Öffentlichkeit, aber auch die restliche Weltöffentlichkeit überrascht mit dieser Entscheidung. Es waren andere Kandidaten, glaube ich, im Gespräch. Man hat dann sozusagen auch mit etwas Häme in EU-Europa gesagt, naja, wie kann man nur mitten im Krieg den Verteidigungsminister austauschen? Aber ich würde darauf reagieren, die Bürokratie funktioniert, ja. Also der Krieg hat sich auf einer gewissen bürokratischen Ebene eingependelt. Die Kommandanten wissen, was sie zu tun haben. Der Generalstabschef ist derselbe geblieben. Und anders als jetzt in der Ukraine, wo es zu großen Verwerfungen eben auch auf Generalstabsebene kam und kommt, funktioniert die militärische Hierarchie. Die Rolle des Verteidigungsministers oder, wenn ich jetzt den Jargon EU-Europa nehmen darf, des Kriegsministers, ist ja eigentlich die, das gesamte Konzept zu steuern und diese Interaktion aufrechtzuerhalten, die sich natürlich zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Militär abspielt. Und das russische Bruttonationalprodukt hat jetzt einen sehr viel höheren Anteil für die Verteidigungsausgaben, das ist keine Frage. Andererseits ist dieser Übergang aber auch, würde ich sagen, ein relativ glatter, weil jetzt nicht der eine ausscheidet und der andere sozusagen den Schreibtisch übernimmt, sondern wir haben auch gesehen, dass bei diesem Besuch in Peking, den wir zuvor besprachen, beide, der ehemalige Verteidigungsminister, der neue zugegen waren und dass hier auch Abstimmungen erfolgen. Also in gewisser Weise das System und die militärischen Hierarchien sind geblieben. Es kommt zu einem Wechsel an der Spitze, der das größere Gesamtbild wahrscheinlich mit neuen Prioritäten versetzen wird. Mhm. Aber wir haben der sozusagen fast ewige Sergei Lavrov, der 10 Jahre lang Russland vertrat im Sicherheitsrat, also bei der UNO in New York, der nun seit über 20 Jahren Außenminister der Russischen Föderation ist. Sergei Lavrov ist wieder Außenminister. Und Sergei Lavrov gehört für mich zu den wirklich genialsten Diplomaten, die ich je treffen durfte, sowohl als Ministerin und ich beobachte ihn auch seither. Ich habe ihn einmal im Frühjahr 2023 auch getroffen. Er hat das Gedächtnis nicht eines Elefanten, sondern eines Mammuts. Er ist einfach, er hat seinen kleinen Finger und er kennt die Außenministerien der restlichen Welt von karibischen Kleinstaaten bis hin zu Volksrepublik China, Europa, Nordamerika sowieso wie seine eigene Westentasche. Also Lavrov bleibt, die Strukturen der wesentlichen Sprecher bleiben und Innenministerium hat sich nichts geändert. Also es ist an sich ein hoher Grad an Kontinuität da.
Mhm. Ja, Frau Kneisel, mit dieser letzten Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diesen wirklich wieder sehr spannenden Podcast diese Woche. Wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder nächsten Freitag.
Danke, Ihnen auch und all unseren Zuhörern auch einen guten Sonntag.
Ja, und auch von mir, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche auch euch jetzt noch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.